Du kennst dieses Gefühl, oder? Also diesen einen Moment, in dem plötzlich einfach alles schief geht.
Oh ja, wenn einem so richtig der Boden unter den Füßen weggerissen wird.
Genau das. Die Deadline rückt unerbittlich näher. Ein riesiges Projekt droht krachend gegen die Wand zu fahren.
Oder halt eine private Krise, die aus dem Nichts kommt.
Richtig. Und was ist unser allererster unkontrollierbarer Instinkt? Panik. Einfach nur Panik. Ein eiskalter Knoten im Magen.
Ja, das ist echt tief in unserer Biologie verankert.
Total. Und dann kommt dieser überwältigende, ja, fast schon tierische Drang, sofort aktiv zu werden. Wir wollen sofort die Kontrolle an uns reißen.
Man will das Lenkrad rumreißen, ne?
Absolut. Mit aller Gewalt eine Lösung erzwingen. Aber, und das ist die große Frage heute, was wäre, wenn genau dieser Überlebensinstinkt der Grund ist, warum alles spektakulär nach hinten losgeht?
Das ist eine ziemlich steile These.
Ich weiß. Aber um das zu verstehen, stürzen wir uns heute in eine historische Blaupause für extreme Panik. Wir schauen uns die Aufzeichnungen von Dr. John Oswald an, speziell seine Lehren über das Buch Jesaja, Kapitel 30 und 31.
Eine fantastische Quelle. Da steckt so viel drin.
Und unsere Mission auf dieser Entdeckungsreise in die Quellen ist klar. Wir wollen rausfinden, warum unser Drang, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, so oft scheitert und warum das Warten, also nicht das Rumsitzen, sondern das aktive Warten, die ultimative Stärke ist. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wo genau befinden wir uns historisch?
Also wir springen weit zurück, zwischen 710 und 700 vor Christus.
Eine Ewigkeit her.
Ja, aber die geopolitische Krise damals war gigantisch. Die Bühne wird dominiert von einer einzigen, absoluten Supermacht, dem Assyrischen Reich.
Und das war nicht einfach nur eine Armee, oder?
Überhaupt nicht. Das war eine historisch beispiellose, brutale Kriegsmaschine. Die Assyrer hatten die psychologische Kriegsführung quasi perfektioniert.
Krass. Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, sie haben nicht nur Städte zerstört. Sie haben ganze Völker deportiert, Identitäten ausgelöscht. Die Terrortaktiken waren so extrem, dass feindliche Städte oft schon aufgegeben haben, wenn sie nur das Gerücht hörten, dass die Assyrer anrücken.
Wahnsinn. Einfach aus purer Angst.
Richtig. Und diese unaufhaltsame Walze bewegt sich jetzt an der Mittelmeerküste entlang nach Süden. Das Endziel ist Ägypten.
Aber auf dem Weg liegt Juda, Jerusalem.
Exakt. Jerusalem liegt in den Hügeln, strategisch gefährlich nah an dieser Küstenstraße.
Also direkt im Fadenkreuz.
Genau. Kein assyrischer General würde seine Armee nach Ägypten führen, wenn er so eine Festung wie Jerusalem im Rücken hat. Die Versorgungslinien wären extrem angreifbar.
Die Menschen in Jerusalem wussten also ganz genau, was ihnen blüht.
Die wussten das ja. Das war das Warten auf die totale Vernichtung.
Die nackte Panik war also völlig berechtigt. Aber wie reagieren die Anführer? Man würde ja hoffen, sie beten, fragen nach Rat, aber sie machen das genaue Gegenteil.
Ja, leider.
Die Berater des Königs verziehen sich echt in die metaphorischen Katakomben. Die schleichen sich in so ein abgedunkeltes Kellerzimmer wie so drittklassige Verschwörer.
Um heimlich einen Deal mit Ägypten zu schmieden?
Genau, eine Militärallianz. Und das Absurdeste, sie machen das heimlich, weil sie denken, sie könnten ihre Pläne vor Gott verstecken.
Das Faszinierende hierbei ist die theologische Dimension.
Wie meinst du das?
Also, die drehen die Ordnung komplett um. Diese Führer tun so, als wären sie der Töpfer und Gott wäre nur der Ton.
Ah, okay.
Sie wollen Gott für ihre eigenen Zwecke nutzen. Sie entwerfen ihre Strategie im Keller und hoffen dann quasi auf einen göttlichen Stempel am Ende.
Anstatt vorher zu fragen, was ist eigentlich dein Plan?
Exakt. Sie fragen nicht nach seinem Willen. Sie machen ihr eigenes Ding.
Das ist so unfassbar komisch und gleichzeitig so tragisch. Ich muss da sofort an moderne Firmen denken.
Oh ja, das Managerphänomen.
Genau. Stell dir vor, eine Abteilung hat im dritten Quartal katastrophale Zahlen. Richtig miese Zahlen. Anstatt zum CEO zu gehen und zu sagen, Boss, wir haben ein Problem, was machen die Manager?
Sie schließen sich im Konferenzraum ein.
Ja. Sie jonglieren mit Excel-Tabellen, verschieben Budgets und versuchen, das Desaster zu vertuschen. Das ist so kindisch. Wie Eva im Garten Eden, die hinter einem kleinen Busch hockt und denkt, der allwissende Schöpfer sieht sie nicht.
Der Instinkt, sich zu verstecken, ist uns halt angeboren. Wir wollen unser Versagen nicht zugeben.
Aber warum machen wir das? Warum fragen wir in der Krise nicht einfach nach dem richtigen Weg?
Weil echte Hilfe oft ungemütlich ist. Und das ist der Hauptgrund. Weil Gott oft quälend langsam antwortet.
Quälend langsam, das will in einer Krise niemand hören.
Nein, natürlich nicht. Wenn wir ein Problem haben, wollen wir die Lösung sofort. Am besten gestern. Aber Gott wartet oft, bis wir am absoluten Nullpunkt unserer eigenen Ressourcen angekommen sind.
Wache, er wartet absichtlich.
Ja, bis wir das Problem nicht mehr selbst lösen können. Denn erst dann, wenn wir komplett am Ende sind, wissen wir, dass er es war, der gerettet hat. Und nicht unsere eigene Brillanz.
Ah, okay. Da gibt es diese historische Geschichte aus der Quelle, die das perfekt auf den Punkt bringt. Numeri 20.
Die Geschichte von Moses am Felsen.
Genau. Gib uns da mal ein bisschen Kontext. Moses kennt man ja eigentlich als den großen Helden.
Das ist ein psychologisches Meisterstück. Das Volk Israel irrt durch die Wüste. Es ist brüllend heiß. Es gibt kein Wasser. Die Menschen rebellieren.
Die sind am Verdursten und meckern nur rum.
Richtig. Moses ist emotional völlig am Ende. Er und sein Bruder Aaron werfen sich vor Verzweiflung im Zelt der Begegnung auf den Boden.
Und dann kommt ja diese ganz klare, einfache Anweisung, oder?
Ja. Gott sagt, nimm deinen Stab, sprich zu dem Felsen vor den Augen des Volkes und der Felsen wird Wasser geben.
Sprechen. Einfach sprechen.
Genau. Aber Moses macht was völlig anderes. Seine ganze aufgestaute Wut bricht durch. Er tritt vor das Volk, das ihn seit Jahren nervt, und er spricht nicht.
Was macht er?
Er nimmt den Stab, denselben Stab, mit dem er das Meer geteilt hat, und er schlägt zweimal voller Wut auf den Stein.
Autsch.
Und dann schreit er, müssen wir euch Wasser aus diesem Felsen beschaffen?
Hier wird's wirklich interessant. Dieses müssen wir euch Wasser beschaffen, er reißt die ganze Kontrolle an sich.
Absolut. Er nimmt die Ehre für sich selbst, anstatt Gottes Namen zu heiligen. Er macht sich selbst zum Versorger.
Das Wasser fließt ja trotzdem, oder?
Ja, die pragmatische Lösung ist da. Das Volk trinkt, aber Moses hat sich selbst den Raum für das echte Wunder genommen.
Wie oft machen wir das heute genauso? Ich meine, wir haben dieses gigantische Problem, wir stürzen uns in Aktionismus, wir machen Nächte durch, hasseln ohne Ende, ruinieren unsere Gesundheit und am Ende sagen wir, puh, da musste man einfach wissen, was man tut.
Genau das ist es. Wir füllen die Bühne komplett alleine aus.
Weil wir nicht warten können und weil die Führer Judas damals auch nicht warten wollten und sich auf ihre eigene Genialität verlassen haben, treffen sie eine fatale Entscheidung.
Eine extrem riskante Entscheidung.
Erzähl uns von dieser irren Aktion. Als ich das in den Quellen gelesen habe, dachte ich echt, das sei ein Scherz.
Es ist eine Maßnahme der absoluten Verzweiflung. Die Führer beladen Esel und Kamele mit unfassbaren Schätzen. Gold, Silber, alles, was sie haben.
Und dann?
Dann schicken sie diesen nationalen Reichtum durch die Negev-Wüste nach Ägypten.
Durch den Negev? Nee, ernsthaft jetzt. Das ist doch eine Todesfalle.
Absolut. Jesaja beschreibt die Region als Heimat von Löwen und fliegenden Schlangen. Es ist lebensfeindlich. Eine Reise des sicheren Todes.
Und das alles, um einen Deal mit Ägypten zu machen. Ägypten war doch damals schon völlig unwichtig.
Ägypten war bestenfalls ein Schatten seiner selbst. Die Führer Judas riskieren das Leben ihrer Boten und ihren ganzen Wohlstand für eine Illusion von Sicherheit.
Die Assyrer stehen vor der Haustür und die treiben Esel mit Gold in die Wüste. Das ist wow.
Absurd, oder?
Aber wenn ich ehrlich bin, was sind denn unsere heutigen Schätze, die wir auf Esel laden? Wir werfen unser Geld, unsere kostbare Lebensenergie in Dinge, die uns gar nichts bringen.
Statussymbole. Toxische Jobs.
Ja. Wir opfern uns für scheinbar too big to fail Banken oder hyperaktives Mikromanagement auf, nur um diese falsche Sicherheit zu spüren. Wir schicken unsere Energie direkt in die Wüste.
Und wie reagiert das Volk, als Jesaja sie davor warnt? Sie wollen es nicht hören.
Sie halten sich die Ohren zu.
Wörtlich. Sie sagen den Propheten, sprecht keine harten Wahrheiten mehr, redet uns nach dem Mund, prophezeit uns sanfte Dinge. Wir wollen nichts mehr vom Heiligen Israels hören.
Das ist echte Realitätsverweigerung.
Total. Und Jesaja antwortet mit zwei drastischen Bildern der Zerstörung. Weil sie auf Lügen vertrauen, wird ihre Situation wie eine hohe, sich nach außen wölbende Mauer sein.
Okay, eine Mauer mit Bauch?
Genau. Die sieht vielleicht noch stabil aus, aber der Einsturz kommt plötzlich und ohne Vorwarnung. Sie zerschmettert alles.
Und das zweite Bild?
Ein Tonkrug. Ihr wird so hart auf den Boden geschmettert, dass er in 1000 winzige Stücke zerspringt. Nicht mal mit einer der Scherben kann man noch Wasser aus einer Pfütze schöpfen. Totalschaden.
Puh. Wenn der eigene Weg also in tausend Stücke zerbricht, was war denn eigentlich Gottes ursprünglicher Plan? Was wäre das Angebot gewesen?
Das Angebot war radikal. Jesaja sagt, in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, in Stillsein und Vertrauen eure Stärke.
Ruhe und Stillsein. Wenn eine hochgerüstete Armee vor der Stadt steht.
Ja.
Und die Leute sagten natürlich, nein.
Was bedeutet das also alles? Die Menschen dachten, wir haben keine Zeit für Ruhe, wir brauchen Pferde.
Pferde waren damals das ultimative militärische Mittel.
Ja.
Wie moderne Kampfjets.
Sie wollten einfach nur fliehen.
Aber Gott lässt sie nicht einfach so ziehen. Die Quelle zieht da diese tiefgreifende Analogie zur Elternschaft. Richtig?
Richtig. Gott verhält sich wie ein liebender Elternteil. Das Schwerste auf der Welt ist es, sein Kind die Konsequenzen seiner eigenen schlechten Entscheidungen spüren zu lassen.
Oh Mann, ja, das kenne ich. Man will eingreifen.
Aber wenn man eingreift, lernt das Kind nichts. Gott wartet darauf, gnädig zu sein. Aber er muss warten, bis sie komplett an die Wand fahren.
Weil sie vorher in ihrer Arroganz keine Gnade annehmen könnten.
Ganz genau.
Das ist hart. Aber auch irgendwie tröstlich. Und am Ende, obwohl sie weglaufen, lässt Gott sie ja nicht fallen.
Nein. Die Belagerung beginnt, die feindliche Übermacht ist da und dann greift eine Kraft ein, die alles menschliche Verständnis übersteigt.
Kapitel 31?
Ja. Gott wird auf den Berg Zion herabkommen wie ein knurrender Löwe, der sich von einer Horde schreiender Hirten nicht einschüchtern lässt.
Die Hirten sind die Assyrer, oder?
Genau. Die Assyrer fallen nicht durch ein menschliches Schwert. Der historische Kontext besagt, dass 185.000 Assyrer in einer Nacht fallen.
185.000? Das kann man sich nicht vorstellen. Und es gibt da ein Detail in der Quelle, das ich völlig bizarr fand. Diese apokalyptische Zerstörung wird mit einem Fest verglichen.
Mit Tamburinen und Harfen, ja?
Warum feiert man eine militärische Eskalation mit Harfen?
Weil es Raum für echte Anbetung schafft. Wenn wir das Problem wie Moses selbst lösen, dann feiern wir uns selbst.
Wir klopfen uns auf die Schulter.
Genau. Aber hier, sie haben absolut nichts beigetragen. Sie standen da und wurden gerettet. Das hebräische Wort hier ist Pakat.
Pakat. Was heißt das genau?
Es bedeutet eine formelle Inspektion oder Heimsuchung. Der Befehlshaber Gott visitiert seine Truppen. Er greift persönlich ein. Die Ordnung ist wiederhergestellt. Und die Reaktion darauf ist pures Staunen und Musik.
Wahnsinn. Das bringt uns zum wohl intimsten Teil unserer Untersuchung heute. Selbst wenn wir Fehler machen, verspricht die Quelle nicht, dass plötzlich alles rosig wird, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es heißt, Gott gibt uns vielleicht das Brot der Not und das Wasser der Trübsal.
Aber das Versprechen ist,
der Lehrer wird sich nicht mehr verstecken.
Richtig. Denk mal dran, wie laut unser Leben ist. In dem Kurs zur Quelle merkte ein Student an, wir hätten ständig 40 verschiedene innere Stimmen, die auf uns einreden.
Oh ja. Panik, To-Do-Listen, Ängste, alles schreit durcheinander.
Und das Versprechen lautet,
deine Ohren werden ein leises Flüstern hinter dir hören. Dies ist der Weg, gehe auf ihm.
Ein leises Flüstern. Das heißt, Gott schreit nicht lauter als die Panik. Man muss erst still werden, um das Flüstern überhaupt hören zu können.
Absolut.
Das erinnert mich so stark an das Reiten, wenn man ein wirklich gut trainiertes Pferd reitet. Man muss da nicht wild an den Zügeln reißen, man schreit nicht rum.
Ein sanfter Druck reicht völlig.
Ja, ein sanftes Anlegen der Zügel an den Hals genügt. Kein Kampf, nur eine leise, klare Richtung. Wenn wir aufhören, unsere eigenen Ägypten-Deals zu machen, dann können wir diese leise Führung endlich spüren.
Aktives Warten, genau. Nicht Lethargie, sondern Zuhören. Aufhören, der Töpfer sein zu wollen.
Puh, was für eine Erkenntnis. Also, um das mal für dich zusammenzufassen. Aktives Warten bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Es bedeutet, diesen inneren Lärm abzuschalten und aufzuhören, krampfhaft die Kontrolle erzwingen zu wollen.
Den Raum schaffen für das Flüstern.
Bevor wir heute auseinandergehen, möchte ich dir noch einen ganz bestimmten Gedanken mitgeben. Denk mal über dein eigenes Leben nach. Über diese eine Sache, die dich vielleicht genau jetzt in diesem Moment extrem stresst.
Diese eine Krise.
Genau. Was wäre, wenn die größte Frustration oder die scheinbare Krise, mit der du jetzt gerade kämpfst, gar kein Problem ist, das du durch noch mehr Anstrengung lösen musst?
Was, wenn es ein orchestrierter Moment ist?
Ja. Was, wenn dieser Moment nur existiert, um dir zu zeigen, dass deine eigenen schnellen Pferde dich nicht ans Ziel bringen? Dass du gezwungen bist, endlich still genug zu werden, um das Flüstern hinter dir zu hören? Lass das mal sacken.
Ein sehr starker Gedanke.
Danke, dass du heute bei dieser Entdeckungsreise in die Quellen dabei warst. Nimm diesen Impuls mit in deinen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.